So, Offenbarung 21, Vers 8. Da steht, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Falls jemand das nicht verstanden hat, lese ich das nochmal. Die Feiglinge aber, das bedeutet alle, die die Angst haben, ja, und die Ungläubigen und mit Gräuel befleckten und die Mörder und Unzüchtigen, Unzucht, das griechische Wort ist dafür, von dem griechischen Wort kommt unser Wort Pornografie. Und Zauberer, das sind alle, die die Menschen manipulieren. Und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Gott scheint hier einen ganzen Haufen Leute in einen Topf zu werfen. Ne? Mörder, Zauberer, Götzendiener, okay, Unzüchtige, das sind die Schlimmen. Dann sind hier noch die Lügner, oh, okay. Die fanden wir ja nicht ganz so schlimm, Gott anscheinend schon. Und alle, die die Angst haben, in irgendeiner Weise, die Feiglinge. Übertreibt Gott hier ein wenig? Oder meint er das wirklich so, wie das da steht? Schneiden wir diesen Vers aus unserer Bibel raus? Oder glauben wir, dass es das Wort Gottes ist? Ja. Gott scheint Menschen, die voller Furcht sind, in einen Topf mit ungläubigen Mördern und Zauberern zu werfen. Und er sagt hier, dass die am gleichen Platz landen werden, wie die anderen alle. Lukas 8, Vers 49. Da kommt ein Mann zu Jesus und der bittet, dass Jesus seine schwerkranke Tochter, die im Sterben liegt, heilt. Jesus macht sich mit ihm auf den Weg, wird unterwegs auch noch aufgehalten oder lässt sich unterwegs auch noch aufhalten von einer Frau, die irgendeinen Blutfluss hatte. Nachdem diese Frau geheilt worden war, wollen sie den Weg zu diesem Mann nach Hause fortsetzen. Und dann steht da, während er noch redet, kommt jemand vom Synagogenvorsteher und spricht zu ihm: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht. Da es aber Jesus hörte, antwortete er ihm und sprach: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gerettet werden. Oh. Ja, da ist, Jesus sagt sofort, Jesus merkt sofort, das, was dieser Typ hier ihm sagt, hat was mit Angst zu tun. Deine Tochter ist tot, kannst alles vergessen, mach Jesus keine Mühe mehr, lass Jesus in Ruhe, du brauchst sie nicht holen, sie ist gestorben. Jesus sagt sofort, du sollst sie nicht fürchten. Ja. Jesus wusste ganz genau, dass diese Worte in dem Typen Angst bewirken werden. Fürchte dich nicht, und dann sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. Ja. Und entweder wir glauben oder wir fürchten uns. Das werdet ihr gleich noch viel, viel deutlicher sehen. Deswegen lese ich diese ganz komischen Verse vor. Entweder wir glauben oder wir haben Angst. Und überall, wo wir Angst haben, haben wir keinen Glauben und brauchen auch nicht so tun, als ob wir welchen hätten. Und überall, wo wir keine Angst haben, in diesen Bereichen wird es uns sehr leicht fallen zu glauben. Matthäus 8, Vers 26. Und ich hoffe, dass am Ende dieser Predigt entweder schneidet ihr all diese Verse aus eurer Bibel raus, oder ihr glaubt das. Ja? Wenn ihr die Verse aus eurer Bibel rausschneidet, und das nicht glauben wollt, dann könnt ihr euch gleich irgendeinen anderen Club suchen oder so. Weil das ist hier, ja, das ist für Gott ziemlich ernst. Ich habe den ersten Vers bewusst gelesen, um zu zeigen, wie ernst das Gott ist. Und es ist offensichtlich in den letzten Wochen, dass wir hier ein Problem haben. Ja, mit all den Sachen, die anstehen bei uns. Und mit all den Sachen, wovon Gott uns überführt. Und von denen wir, die wir bekennen, ist es offensichtlich, dass uns das, dass das etwas ist, womit wir ein Problem haben. Matthäus 8, Vers 26. Das ist das, wo der Sturm kommt und die Jünger im Boot sind und Angst haben, umzukommen. Und dann wecken sie Jesus auf und sagen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Jesus sagt hier, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Es ist wieder dieselbe Wahrheit, die wir hier finden. Entweder wir haben Furcht oder wir glauben, haben wir Furcht, sind wir allerhöchstens kleingläubig. Aber wir werden niemals wirklich gläubig sein. Markus 4,40. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, so voller Furcht? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Für Jesus ist es ganz deutlich, dass Furcht ein Merkmal ist, dass der Glaube fehlt. Das ist für Jesus ganz deutlich. In beiden diesen Versen wird dieses Wort Glauben als ein Nomen, als Substantiv benutzt. Glauben wird in der Bibel auf zwei Arten benutzt. Einmal als Verb, ich glaube, das ist etwas, was ich tun muss. Und Glaube wird als ein Substantiv, als ein Nomen benutzt. Der Glaube. Habt Glauben. Habt ihr keinen Glauben? Oder ihr Kleingläubigen? Ja, das ist ein Unterschied. Für die, die das nicht wissen, einige wissen, die meisten wissen das vielleicht schon. Glauben ist das, was wir tun. Wir stehen in der Pflicht und wir müssen glauben. Ja, das ist etwas, was wir tun. Aber der Glaube ist etwas, was Gott uns schenkt, auf unseren Glauben hin. Petrus sagt, als er vor dem verkrüppelten Mann steht, bei dem Tempel in Apostelgeschichte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Steh auf, im Namen Jesus und lauf umher und so weiter. So, was hatte Petrus? Glauben. Er hatte das. Ja. Glauben, wenn Glaube in der Bibel großgeschrieben ist, dann ist der, im Deutschen ist das ein bisschen schwer zu erkennen, in der englischen Bibel ist das sehr deutlich, da steht Faith oder Belief. Belief ist das Verb und Faith ist das Substantiv Glauben. Glaube, wenn das groß geschrieben ist, die Bibel sagt, das ist etwas Übernatürliches, was Gott uns gibt. Das ist nicht etwas, was wir irgendwie tun. Der Glaube kommt durch das Hören auf das Wort, schreibt Paulus im Römerbrief. Ja? Der kommt. Der Glaube kommt. Das ist nicht etwas, was ich tue. Der kommt zu mir. Das ist der übernatürliche Glaube, den Gott mir schenkt. Und in den manchen Bereichen haben wir diesen Glauben. Ich hoffe, ihr habt den Glauben, dass ihr eines Tages im Himmel landen werdet. Ich hoffe, ihr habt den Glauben, dass Gott euch eure Sünden vergibt, wenn ihr sie bekennt. Ja? Aber in anderen Bereichen, überall wo wir Angst haben, haben wir diesen Glauben nicht. Und wir haben ihn nicht, weil wir nicht glauben. Denen, die glauben, das ist das Verb, Markus 16, werden diese Zeichen nachfolgen. Ja? Das ist etwas, Glauben als Verb ist etwas, was wir aktiv tun müssen. Wenn wir nie anfangen, aktiv zu glauben, werden wir auch nie den Glauben, den übernatürlichen Glauben bekommen. Dieser übernatürliche Glaube ist groß, überall wo Glaube groß geschrieben ist, das ist das, wovon der Schreiber im Hebräerbrief sagt, eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht, eine Gewissheit. Das ist etwas, wenn Gott dir diesen übernatürlichen Glauben für eine Sache gibt, dann zweifelst du nicht mehr. Dann ist die Sache für dich gegessen. Das ist sonnenklar für dich. Ja. Das ist, was Gott dir schenkt auf deinen Glauben hin. Okay, das war nur ein kleiner Ausflug in die Theologie, damit hier keine Unklarheiten sind. Jesus sagt, ihr habt kein. Wenn wir aber Angst haben, uns fürchten, dann wird dieser Glaube niemals kommen. Niemals. Gott wird es dir nicht geben. Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Fragt Jesus. Also wenn du furchtsam bist, Oder in welchem Bereich auch immer du furchtsam bist, in dem Bereich wirst du keinen übernatürlichen Glauben haben. Das Höchste, was du haben kannst in diesem Bereich, ist Hoffnung, aber du wirst nie den Glauben haben, der eine Gewissheit ist. Du wirst vielleicht Hoffnung haben, dass es irgendwie gut geht, aber deine Hoffnung wird von tausenden Gedanken der Furcht bombardiert werden. Was wäre, wenn? Was ist, wenn es doch schief geht? Ja. Hebräer 11, Vers 23. Nächster Vers. Ich hoffe, euch wird langsam klar, dass das eben nicht irgendwie keine kuriose einzelne Stelle aus der Bibel ist. Sondern dass es an sehr vielen Stellen finden wir diesen Zusammenhang zwischen Furcht und Glaube. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Hier sehen wir, die Eltern von Mose hatten den übernatürlichen Glauben von Gott. Sie hatten diese Gewissheit. Und was hat das bei ihnen bewirkt? Sie fürchteten sich nicht. Die hatten keine Angst, dass das schief geht. Die hatten keine Angst, dass der kleine Sohn in diesem komischen Körbchen, was da mit Pech verdichtet wurde, wasserdicht gemacht wurde. Die hatten keine Angst, dass er da irgendwie schlecht ernährt wird oder sich nicht gesund entwickelt. Und was auch immer die Mütter heute alle für Ängste haben. Und es war wahrscheinlich kein Maxi Cosi, der da am Nil lag. Ja. Es war nicht so gesund wahrscheinlich fürs Kind. Ja. Und was ich interessant finde, wenn ich diesen Abstecher machen darf, ich bin lange Zeit über diesen Vers, über diesen Nebensatz gestoßen, das gehört jetzt nicht ganz dazu, aber das ist für die Eltern und für die, alle Eltern, die ein Kind erwarten, ist das. Durch Glauben hielten sie ihn verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und was soll das denn? Ich habe mich schon gefragt, was soll dieser komische Nebensatz da, weil er ein schönes Kind war. Was hat das denn zu tun damit? Ja? Mag Gott schöne Kinder und findet er hässliche doof und Eltern von schönen Kindern gibt er Glauben und Eltern von hässlichen Kindern nicht? Oder? Was soll das? Ja, ja, das habe ich mich immer gefragt. Bis meine Frau selber schwanger war und ich wusste irgendwie, mein Sohn, das war für mich sonnenklar, der wird richtig gut aussehen. Und eigentlich, wenn dann das Kind kommt, alle Eltern finden ihre Kinder schön. Das ist ja total normal. Ja? Und die Frage ist, aber wenn du Glauben hast dafür, komischerweise hatte ich dafür Glauben, ja, was im Grunde völlig belanglos ist, so wenn man jetzt nur das Äußerliche betrachtet, aber die Frage ist, kannst du, die Eltern von Mose, die haben in ihrem Kind von Anfang an etwas Besonderes gesehen. Ja, darauf, das ist es. Und besonders in jeder Hinsicht, sei es, dass es von Gott erwählt ist, dass es irgendwie ein besonderes Kind ist, sei es, dass er besonders aussieht oder dass er irgendwas besonders kann. Und wenn Eltern ganz normal sind, was die meisten nicht sind, ich meine damit, wenn Gott sie schon von vielem befreit hat und sie nicht mehr selber zu viele Verletzungen mit sich tragen, dann ist das normalerweise so, dass wenn Eltern ein Kind kriegen, dass sie in diesem Kind was Besonderes, was Schönes sehen. Und sie freuen sich, wenn ihr Kind den ersten Schritt macht, wenn es das erste Wort sagt. Und bei all diesen Fortschritten, die das Kind macht, freut man sich. Und für andere ist das, wenn jemand schon 3, 4 Kinder hat, ist vielleicht nichts Besonderes mehr oder so. Für alle anderen ist, ich merkte dann, für alle anderen ist es nicht so besonders wie für mich als Vater, wenn mein Kind irgendwas macht. Und dann habe ich angefangen, diesen Vers zu verstehen. Die Eltern von Mose, die hatten diesen Glauben, dass Gott ihnen ein schönes Kind schenken wird. Dass ihr Kind etwas Besonderes ist. Und sie sahen das in dem Kind. Ich meine, hey, das Kind war so klein und das lag den ganzen Tag da irgendwo versteckt im Schilf. Hallo? Die haben da nicht viel von gesehen. Ja? Aber mit ihren geistlichen Augen haben sie gesehen, unser Kind ist was Besonderes. Das war durch Glauben. Und ich möchte alle Eltern ermutigen, vor allem die Schwangeren, die ein Kind erwarten, dass ihr mal anfangt, zu erwarten, dass eure Kinder schön sind, dass eure Kinder schlau sind, dass eure Kinder was Besonderes sind. Weil wenn ihr das in euren Kindern nicht seht, dann werden eure Kinder das auch nicht spüren. Ja. Jesus hat Petrus als jemand Besonderes behandelt. Er hat ihm einen neuen Namen gegeben, obwohl er noch seine alte Natur sehr lange hatte. Und obwohl das noch 2, 3 Jahre gedauert hat, bis Petrus wirklich den Heiligen Geist empfing und ein anderer Mensch wurde. Aber Jesus hat ihm schon vorher diesen neuen Namen gegeben. Und er hat schon vorher in Petrus den besonderen Petrus gesehen, der später einmal die Gemeinde anführen wird oder die Jünger anführen wird. Ja. Gott hat in Abraham schon den Vater vieler Völker gesehen, als er noch gar kein Kind hatte. So, Gott behandelt uns auch so, als ob wir was Besonderes wären. Und genauso haben wir unsere Kinder so zu behandeln. Aber wenn wir keinen Glauben haben, wenn wir selber voller Furcht und voller Verletzung sind, dann werden wir in unseren Kindern nichts Besonderes sehen. Dann werden wir höchstens die ganze Zeit Angst haben, dass unseren Kindern irgendwas passiert. Und wir werden Angst haben, oh, mein Kind hat diese Allergie und ADHS und jene Krankheit und hoffentlich kommt das in der Schule mit. Und wir werden die ganze Zeit voller Furcht sein. Hoffentlich entwickelt es sich normal. Und wenn wir so voller Furcht sind, werden wir nie den Glauben haben, in unseren Kindern etwas Besonderes sehen. Unsere Kinder werden sich dann auch nicht als etwas Besonderes fühlen. Deswegen hat Gott das da reingeschrieben, diesen komischen Nebensatz. Denkt darüber nach. Ja, alle, die ein Kind haben, seht ihr in eurem Kind was Besonderes. Das ist total egal, ob die anderen was in eurem Kind was Besonderes sehen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Für euer Kind ist es wichtig, dass ihr in ihm etwas Besonderes seht. Ja, das ist. Und wenn ihr voller Furcht seid, dann wird das nicht möglich sein, weil ihr braucht, hier dieser Vers sagt, man braucht Glauben dazu. Und die Eltern von Mose haben sich nicht gefürchtet, weil sie geglaubt haben. Haben wir gerade gelesen. Durch Glauben, ne, wurde Mose versteckt und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Vers 27. Durch Glauben verließ er, Mose, Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Oh, er hat gedacht, Mose hat ja den Ägypter umgebracht. Er hat gedacht, er ist vor Angst weggelaufen. Aber hier steht, nö, der hat den König nicht gefürchtet. Ja. So, anscheinend stimmt das, was ich euch erzähle. Ja? Es wird immer deutlicher. Glaube oder Furcht. Du hast nicht Glauben und Furcht. Und wenn du Glauben hast, hast du keine Furcht. Und wenn du Furcht hast, hast du keinen Glauben. Punkt. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Ihr wurdet hier schon so oft aufgefordert, die Gegenwart Gottes auszuüben, dass ihr euch Gott vorstellt, dass ihr euch bewusst macht, dass Gott alle Zeit bei euch ist. Mose war jemand, der das gemacht hat. Ja, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Und das ist der Grund, warum er sich nicht gefürchtet hat, weil er wusste, dass Gott bei ihm ist. Als Elia vor dem König Ahab steht, diesem Psychopathen und Massenmörder, mit seiner Hexe als Frau, die ihn zu allem Möglichen manipuliert hat. Ja? Ja, wenn wir den König Ahab, heute würden wir den als Diktator, als Massenmörder oder sonst was bezeichnen, so ein König. Ja? Und Elia steht vor diesem König und sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Es wird drei Jahre und ein halbes nicht regnen. So, Moment mal, du stehst gerade vor dem König Ahab, aber Elia ist sich dessen nicht so sehr bewusst, wie dass er sich bewusst ist, dass er jetzt gerade vor Gott steht. Und wenn Elia sich nicht bewusst wäre, dass er sich in diesem Moment gerade vor Gott steht, dass Gott dabei ihm ist und dass er vor Gott sich zuallererst verantworten muss, dann hätte er sich wahrscheinlich nicht getraut, diesem Tyrann so etwas ins Gesicht zu schleudern. Es wird 3,5 Jahre nicht regnen. Das bedeutet, all deine Untertanen und dein Volk, die werden wahrscheinlich an Hunger verrecken. Ja. Elia sagt, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Das ist nicht sinngemäß zitiert, das ist wörtlich zitiert. So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Und er steht direkt vor dem König Ahab und ist völlig unbekannt. Der hatte keine Angst anscheinend. Hm? Warum? Weil er sich an den Unsichtbaren gehalten hat, als sähe er ihn, genauso wie es hier von Mose steht. Weil sich Elia bewusst war, dass er jetzt vor Gott steht. Weil er geglaubt hat, dass Gott tatsächlich da ist. David schreibt im Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich. Das bedeutet, wenn das wahr wäre, was David da schreibt und was der Heilige Geist in die Bibel hat kommen lassen, das bedeutet, dass Gott da ist, dass Gott da ist, dass Gott da ist, da ist, da ist und da ist. Von allen Seiten mich jetzt und dich jetzt umgibt. Ja, denk drüber nach. Ist das wahr oder ist es nicht wahr? Willst du dem glauben oder nicht? 1. Mose 1, Vers 17. 2. Mose 1, Vers 17. Sorry, 2. Mose 1, Vers 17. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Der König holt vor allem 2 Hebammen, werden hier genannt, Schifra und Pua, und die werden irgendwie kommen, werden die zum Pharao gerufen. Vermutlich waren die irgendwie, ich weiß nicht, ob die Israeliten nur 2 Hebammen für das ganze Volk brauchten, ich vermute mal, dass da noch mehr waren, aber dass die 2 die Vorgesetzten waren, oder die, die sich der König einfach geschnappt hatte. Und der König sagte denen, so, ihr werdet die gefälligst dafür sorgen, dass die Söhne alle sterben. Und man war nicht einfach so dem König ungehorsam, es sei denn, man war lebensmüde. Ja. Und diese 2 Hebammen hatten anscheinend keine Angst vor dem König, weil sie ihm nicht gehorcht haben. Sie haben nicht getan, was der König von ihnen wollte. Sie hatten keine Angst, sie waren nicht eingeschüchtert. Und das macht uns sehr deutlich, ja. Das oder den, den wir, man, wir gehorchen immer dem, den wir fürchten. Wenn wir die Menschen fürchten, wenn wir Menschenfurcht haben, werden wir Menschen immer mehr gehorchen als Gott. Fürchten wir dagegen Gott, werden wir ihm mehr gehorchen als die Menschen. Fürchten wir den Teufel und den Rest der Welt, werden wir Gott immer ungehorsam sein. In jedem Bereich, wo wir ungehorsam sind, fürchten wir Gott nicht. In jedem Bereich, wo wir gehorsam sind, fürchten wir Gott. In jedem Bereich, wo wir Angst haben, werden wir ungehorsam sein und Gott nicht gehorchen. Ja. Und in jedem Bereich, wo wir keine Angst haben, gehorchen wir Gott und wir glauben ihm mehr als dem Teufel und den Umständen des Lebens. 1. Mose 15, Vers 1. Also ein Vers noch zu dem, was ich gerade eben so schnell gesagt habe, Römer 6, solange ihr erst 1. Mose 15, Vers 1 sucht. Römer 6, da sagt Paulus, Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Wem wir gehorchen, ja, den machen wir zu unserem Herrn. Wenn wir dem Teufel, der Welt, den Menschen mehr gehorchen als Gott, dann sagen wir Gott, das sind unsere eigentlichen Herren und du nicht. Okay, 1. Mose 15, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abram in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ein ganz normaler Vers, ne? Aber Abram war als ein Mann des Glaubens bekannt. Der Hebräerbrief sagt das und deswegen haben wir ihn als einen Mann des Glaubens in Erinnerung. Aber wir sehen auch, wenn wir die ganze Geschichte von Abram kennen, dass Abram nicht schon als Mann des Glaubens geboren war. Und eine der Sachen, die notwendig war, damit Abram ein Mann des Glaubens wird, war, dass er seine Angst überwinden musste. Und Gott sagt hier nicht, glaube mir, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Du hast keine Angst haben, aber. Ja. Das war also ein absolut notwendiger Schritt, um ein Mann des Glaubens zu werden. 1. Mose 26, Vers 24, immer noch Abraham. Passiert was Ähnliches. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren, um Abrahams meines Knechtes willen. Gott sagt hier wieder nicht, glaube mir und ich werde dich segnen, glaube meinem Wort und es wird passieren. Hätte er genauso gut sagen können. Sagt er im Neuen Testament sehr oft. Ja. Aber hier sagt er, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Im Grunde ist es dasselbe. 4. Mose 13. Vers 31. Hier hat Mose gerade die Kundschafter ausgeschickt, das Land auszukundschaften, und sie kamen gerade zurück. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, es ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Was immer das bedeuten soll. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Und da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme. Oh, dort eben waren es 10 Leute, die geredet haben. 10 von diesen Kundschaftern waren der Meinung, wir können da nicht reingehen, wir werden umkommen. 10 von diesen Kundschaftern waren voller Angst, dass ihnen was passiert. Jetzt, nachdem sie diese Nachricht an das Volk gegeben hatten, steht hier in 14 Vers 1, da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde und sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Zum einen, die Angst von 10 Leuten hat sich durch das, was sie sagen, durch ihre Worte auf die ganze Gemeinde verbreitet, angesteckt. Es waren, glaube ich, nur noch 4 Leute ohne Angst: Aaron, Mose, Josua und Kaleb. Bis auf diese 4 waren alle voller Furcht. Ja, also es ist ansteckend, die Angst. Zweitens, was bewirkt die Angst in dem Volk? Oder was bewirkt diese Nachricht? Das Volk fängt an zu schreien und zu heulen. Das ist, hier kommt, ja, Unglaube und Angst. Das sind 2 sehr dicke Kumpels. Und die haben noch so ein paar andere Freunde. Zum Beispiel Selbstmitleid hier. Das Volk Israel fängt an, sich selbst zu mitleiden. Ach, wir sind doch so arm, wir sind doch verloren. Ja? Ey, Moment mal, hat Gott euch nicht ungefähr 20 Mal oder so aus solchen Situationen herausgerettet? Hat Gott sie einmal im Stich gelassen? Einmal ihnen kein Wasser gegeben, wo sie Wasser brauchten? Hat Gott ihnen einmal kein Essen gegeben? Nö, hat er nicht. Ja? Aber sie fangen an, sich zu selbst bemitleiden hier. Wir sind so arm dran. Das ist sehr oft so. Ja, und wir müssen aufpassen, wir versündigen uns, wenn wir Leute, die voller Angst sind und voller Selbstmitleid sind, wenn wir ihre Angst, ihr Selbstmitleid bestätigen und nicht klar machen, hey, das ist Sünde, was du da machst. Ja, Selbstmitleid ist meine Hallo, alle die, wenn mir einige Leute davon frei geworden sind und alle, die dabei waren, die wissen ganz genau, wo das herkommt. Ja. So, wir können da nicht dann die Leute einfach in ihrer Selbstmitleid, in ihrer Angst trösten oder bestätigen. Wir machen uns dann der Sünde mitschuldig. Das geht nicht. Und die Kinder Israels, Vers 14, Vers 2, murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Ups. Ja. Die ganze Gemeinde, die war sich absolut einig, und Gott erfüllt ihnen ihren Herzenswunsch. Psalm 21, Vers 2 oder 37, Vers 4, da sagt Gott so Sachen wie: Ich werde euch geben, was sich euer Herz wünscht. Jeremia 17, Vers 10, da sagt Gott: Ich werde einem jeden nach dem geben, was in seinem Herzen ist, nach den Wegen vergelten. Ja, Hesekiel 14, 4, da sagt Gott: Ich werde euch nach dem Götzen in euren Herzen antworten. Und Gott macht das. Gott gibt uns immer nach unserem Herzen. Und was die Leute hier äußern, ist ein Todeswunsch. Das ist total krank. Ja? Aber wenn wir erkennen, dass das alles Resultate der Angst sind, was hier passiert. Dass das alles Resultate sind von Angst und Unglauben. Ich glaube, das ist, was Gott uns hier deutlich machen möchte. Ja. Die sind voller Selbstmitleid, die haben einen Todeswunsch. Gott erfüllt ihnen diesen Wunsch. 4. Mose 14, 28, ich glaube, eine Seite weiter bei mir. Darum spricht der Herr, spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will genauso an euch handeln, wie ihr von meinen Ohren geredet habt. Und sie sind alle in der Wüste gestorben, die ganze Generation. Gott hat ihnen ihren Wunsch erfüllt und sie alle in der Wüste verrecken lassen, so wie sie das geredet haben. Ja. Könnte sein, dass Gott Furcht nicht ganz so und Unglaube nicht ganz so harmlos findet wie wir? Könnte sein. Vers 3. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Ich habe mich gefragt, wenn jemand vor uns so heulen würde und diese Sachen sagen würde, wie viele von uns würden hinlaufen zu ihm und ihm trösten und ihm, ja, Gott macht manchmal so komische Sachen, ich weiß auch nicht, warum Gott das macht. Versteht ihr, wenn ihr solche Sachen sagt, dann habt ihr ein Problem mit Gott. Dann habt ihr wahrscheinlich nie erkannt, dass Gott Furcht hasst. 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt, dass Gott uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat. In Römer 8 steht auch, dass Furcht ein Geist ist, der... Oh, das lesen wir. Das kennt ihr, glaube ich. Ich weiß auch nicht genau, wo das steht, aber irgendwo in Römer 8. Ja? 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt, dass Furcht ein Geist ist. Sagt, dass dieser Geist nicht von Gott kommt. Da bleibt ja nicht mehr so viel übrig, kommt also von der Hölle. Direkt aus der Hölle. Okay. So, das ist nicht der einzige Vers, der sowas sagt. Römer 8. Vers 15. Ja. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Oh. Wieder, Furcht hat wieder irgendwas mit einem Geist zu tun. Der Knechtschaft. Was wird der an dir denken? Was wird so und so sagen? Das ist die Knechtschaft, die Furcht uns bringt. Oh, mein Sohn darf bloß das und das nicht machen, dann könnte das und das passieren. Das ist Knechtschaft, Leute. Ja? Das ist ein Geist der Knechtschaft. Und dieser Geist der Knechtschaft, der kann euch sehr gut manipulieren. Ja, eigentlich möchte Gott, dass ich jetzt das und das mache, aber was wird der sagen? Oh nee, dann kann ich das nicht. Dann kann ich Gott nicht gehorchen. Weil es könnte ja dem und dem nicht gefallen. Ja. So, es scheint also zu stimmen, dass Furcht ein Geist ist. Vielleicht nehmen wir noch ein Vers dazu. Wenn ich den finde. Ah ja, Hebräer 2, Vers 15. Da geht es um Jesus. Und da steht in Vers 14... damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Also Jesus hat den Teufel platt gemacht durch seinen Tod am Kreuz, außer Wirksamkeit, außer Kraft gesetzt. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben lang hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Ja. Der Teufel manipuliert uns durch Furcht. Und es sind seine Dämonen, die uns Gedanken der Furcht eingeben und die uns in Knechtschaft halten und die uns davon abhalten, dem Wort Gottes zu glauben. Okay, zurück zum Volk Israel. Wir lesen weiter. 4. Mose 14. Ja, wir haben unsere armen Frauen und unsere Kinder und Gott will uns alle umbringen und Gott kümmert sich nicht um unsere Kinder. Oh, hat er bis jetzt aber immer gemacht. Ja, aber gut. Das können sie nicht mehr sehen, weil sie so von ihrer Furcht verblendet sind, dass sie alles vergessen haben, wo Gott sie durchgeführt hat. Dass sie total vergessen haben, welche aussichtslosen Kämpfe sie mit Gott gewonnen haben. Nein, für sie ist Gott jemand, der ihre Kinder zum Raub gibt. Ja, das ist das Bild, was du von Gott haben wirst, wenn du voller Furcht bist und wenn du nichts gegen diese Furcht tust. Dann wird Gott irgendwann ein böser Typ sein, der deine Kinder zum Raub gibt. es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Vers 4. Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Das ist offene Rebellion jetzt. Ja. Das ist richtig offene Rebellion. Woher kommt das nochmal? Durch Furcht. Ja, wir haben bereits Unglaube, Selbstmitleid, Rebellion, Anklage hatten wir hier gegen Gott. Ja? Gott lässt unsere Kinder zum Raub fallen. Und das ist noch nicht alles. So, und jetzt kommt auch, wird auch hoffentlich jedem klar, warum Gott Mörder und Feiglinge oder Leute, die voller Furcht sind, in einen Topf schmeißt in Offenbarung. In den nächsten Versen 5 bis 9, da sagt Josua und Kaleb, die sagen, ey Leute, das, ihr könnt das doch jetzt nicht machen und so. Ne? Und dann in Vers 10, nachdem Josua und Kaleb das gesagt haben, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen sollte. Ups. Das ist Mord. Ja. Und es sagt nicht nur ein, zwei, es sagte die ganze Gemeinde. Lass uns die mal umbringen. Oh, jetzt wird uns klar, warum der Unterschied zwischen Furcht und Mord gar nicht so groß ist. Ja. Ich erinnere euch nochmal an Offenbarung, die voller Furcht sind und die Ungläubigen und mit Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird der See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja. Wir sehen hier, was Furcht alles bewirken kann in unserem Herzen. Und nicht immer kommt das so offen zutage, wie es hier bei diesen Leuten zutage tritt. Aber sehr oft haben Leute genau die gleichen Gedanken. Angst, Unglaube, Anklage gegen Gott, Selbstmitleid, Rebellion und Mordgedanken. Außer Josua, Mose, Aaron und Kaleb sind alle voller Angst. Ja. Und jetzt sagen Josua und Kaleb, Vers 6, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, die genau das Gleiche gesehen haben, die auch die Riesen gesehen haben, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Das steht zweimal sehr in meiner Bibel. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn. Also das bedeutet rebellisch. Ja, aber sie sind hier rebellisch. Und wir werden gleich sehen, in Hebräer, da gibt Gott seinen Senf zu dieser Episode ab. Und er nennt dieses hier die Empörung oder die Rebellion seines Volkes. Gott selber nennt das Rebellion. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Oh, so spricht nicht jemand, der voller Furcht ist, oder? Wir werden sie verschlingen wie Brot. Das waren Riesen. Wenn ich weiß, wo diese Riesen herkamen, 1. Mose 6, da steht es, wegen diesen Viechern kam die Sintflut und auch danach, und da steht, und auch noch, danach gab es die auch noch, ne? Goliath war einer von diesen Typen. Das ist kein Zufall, dass ausgerechnet da, wo die Israeliten in das verheißene Land, vor dem verheißenen Land stehen, dass gerade diese Typen sie da erwarten. Das ist kein Zufall. Das ist auch kein. Und gerade in der Gegend hat man eine Menge, bei Google Earth kann man das sehr schön nachgucken, Menge komischer Tempelausgrabungen gefunden, wo die Tempel gebaut haben mit Steinen, wo ein einzelner Stein 15, 10 Meter groß ist, den sie dann in 10 Meter Höhe irgendwo darauf gepackt haben. Kann man sehr gut, meine Schüler machen das manchmal, kann man sehr gut nach, man weiß bis heute nicht, wie die das geschafft haben. Ist auch unmöglich für einen normalen, 2 Meter großen Menschen. Ja. Da hat man eine Menge komischer Artefakte gefunden, zum Beispiel in dem Tempel bei Petra, wenn man sich die Dimensionen der Türen und all das anschaut. Ja. Da gibt es eine Menge komischer Sachen, wo die Proportionen ziemlich daneben sind für normale Menschen. Ja, also das ist kein Zufall. Und da steckt noch viel mehr dahinter, aber da wollen wir jetzt nicht uns mit beschäftigen, weil das wird euch sonst noch davon ablenken. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr, Jahwe, steht da, der ich bin. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Ja, also Josua hatte keine Furcht. Dass dieses Verschlingen wie Brot, das erinnert mich so ein bisschen an David. Als David Goliath gegenübertrat, dann steht da, und er rannte ihm entgegen. David rannte Goliath entgegen. Anscheinend hatte David auch keine Furcht. Wahrscheinlich ist es deswegen, könnte sein, dass da ein Zusammenhang ist, dass Gott schreibt, ein Mann nach meinem Herzen, an dem ich gefallen habe, der meinen ganzen Willen tut. Josua sagt hier, wenn der Herr Gefallen an uns hat. Und interessanterweise, der Herr hat Gefallen an Josua. Und der Herr hat Gefallen an Kaleb. Wenn ihr die Geschichte später mit Kaleb und Josua noch kennt, Kaleb ist schon um die 80 Jahre und da ist eine Stadt, die voll von diesen Söhnen Enaks, von diesen Riesenviechern ist. Und da Kaleb sagt zu Josua, lass mich da hingehen. Ich will die Stadt haben. Ja? So, anscheinend war dieser Kaleb absolut lebensmüde. Ja? Oder er war völlig ohne Furcht und voller Glauben, dass Gott irgendwas Übernatürliches tun wird. Und Kaleb hat sie alle gemacht. Ja? Das ist genauso lebensmüde wie David mit einer Schleuder dem Goliath entgegenzurennen. Anstatt taktisch geschickt sich hinter dem nächsten Baum zu verstecken und mit der Schleuder gut zu zielen. Weil im Rennen zielst du nicht gut mit deiner Schleuder. Ja? Das ist. Und dann sagt Josua, wenn der Herr Gefallen an uns hat. Im Hebräer lesen wir, wer Gott gefallen will. So, ihr beantwortet die Frage kurz mit Ja oder Nein, will ich Gott gefallen oder nicht? Okay, ja, ich möchte Gott eigentlich gefallen, wenn ich ein Christ bin. Wenn ich nur ein halbwegs normaler Christ bin, möchte ich Gott gefallen. Wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist. Das erinnert mich an den Vers über Mose im Hebräer. Und er hielt sich an den Unsichtbaren, als ob er ihn sähe. Wenn du Gott gefallen, wahrscheinlich hat Mose Gott auch gefallen. Ja, hat er. Ja, wenn du Gott gefallen willst, musst du glauben, dass er da ist. Mose hat das getan, er hat Gott gefallen. Josua tut das. Er hat fest damit gerechnet, dass Gott den Sieg gibt, nicht, dass sie das irgendwie können. Und diese ganze Episode hier zeigt, die Leute, das Volk, die voller Furcht sind, sie schauen die ganze Zeit nur auf sich selber, sie schauen nur auf das, was sie tun können. Und ich vermute, das ist meine Meinung, sie haben die ganze Zeit bei all den Siegen, die sie bekommen haben, irgendwie noch gedacht, dass sie ein Stück dazu beigetragen haben. Weil jetzt sind sie das erste Mal anscheinend, jetzt wird ihnen das erste Mal wirklich klar, dass es aussichtslos ist. Das war schon vorher wahrscheinlich hunderte Male aussichtslos. Ja. Das ist wie bei Gideon, wo Gott sagt, Gideon, wenn du mit 10.000 oder mit 1.000 in den Kampf ziehst, dann werden sie nachher immer noch denken, dass sie das gewonnen haben. Deswegen kann ich dir nur 300 lassen, sodass es wirklich jedem, auch dem letzten Typen klar ist, dass er nichts dazu beigetragen hat, dass es ein absolutes Wunder ist. Ja. So, wahrscheinlich haben die gedacht, dass sie noch was dazu beigetragen haben. Aber jetzt wird es wohl so ziemlich dem Letzten klar. Entweder Gott tut was, oder wir kommen alle um. Und den Glauben, dass Gott etwas tut, haben sie alle nicht, bis auf 4 Leute. Wenn wir Gott gefallen wollen, müssen wir glauben, dass er da ist. Wir müssen uns so an den Unsichtbaren halten, als ob wir ihn sehen. Das ist das eine. Ja. Zum Beispiel, die Bibel sagt, wenn das Blut Jesu dich bedeckt, kannst du mit Kühnheit vor Gott treten. Und wenn du glaubst, also ich lese, wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So, wenn du zum Beispiel weißt, das Blut Jesu bedeckt mich jetzt, wenn du alle deine bewussten Sünden bekannt hast, dann bedeckt das Blut Jesu dich. Gott vergibt dir und er reinigt dich auch noch. Ja? Und dann fragst du dich, du weißt, okay, das Blut Jesu bedeckt mich jetzt in diesem Moment. Stellt euch alle bitte vor, wie das Blut Jesu euch jetzt bedeckt und euch reingewaschen hat. So, und jetzt wollt ihr stille Zeit machen, ihr wollt Bibel lesen, ihr wollt vor Gott kommen. Ihr wollt irgendwie beten zum Beispiel. Wird Gott euer Gebet hören oder nicht? Wie wird Gott euch empfangen? Das hängt jetzt von eurem Glauben ab. Wenn ihr glaubt, dass Gott da ist und euch belohnen wird, wenn ihr glaubt, dass ihr durch das Blut mit Kühnheit jetzt vor Gott treten könnt, ihr müsst so tun, als ob ihr ihn seht, ja, dann freut sich Gott sogar. Dann freut, wenn ihr aber zweifelt, das Blut bedeckt mich, aber wird das ausreichen? Nee, dann lasst es. Dann lasst es doch. Was soll das? Ja? Gott ist doch kein Lügner. Ihr tut aber so, als ob einer wäre. Wenn ihr aber wisst, Gott ist jetzt hier mit mir im Raum, das Blut Jesu bedeckt mich, und solange ich das glaube, freut sich sogar Gott noch über mich, dass ich das tue. Und er hat richtig Gefallen an mir. Dann ist es was ganz anderes. Jedes Mal, wenn ihr betet, ja, wenn wir beten, wenn wir Zeit mit Gott suchen, dann müssen wir uns das bewusst sein, das Blut Jesu bedeckt mich jetzt in diesem Moment. Ich glaube, dass ich absolut kühn vor den Vater, vor den allmächtigen Richter treten kann und dass er sich sogar noch über mich freut. Und wenn ihr mit dieser Haltung kommt, dann freut sich Gott über euch. Wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist. Und dem, die ihn suchen, ein Belohner sein. Das steht auch im Hebräerbrief. Auch im Kapitel 11. Ja. Josua sagt, wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird er das alles machen. Das Volk sagt so, lass uns die steinigen, antwortet darauf. Hebräer 3. Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, der Rebellion. Ja, oder der Verbitterung, eine Übersetzung. Ich glaube, die Elberfelder übersetzt Verbitterung oder Erbitterung. Das gibt uns noch einen weiteren Hinweis, was in dem Herzen dieses Volkes war. Verbitterung gegenüber, Bitterkeit gegenüber Gott. Ja, das habe ich jetzt noch nicht, das habe ich noch vergessen. Also, Angst, Unglauben, Selbstmitleid, Rebellion, Furcht, Anklage, Mord und Bitterkeit. Das alles hatten die in ihrem Herzen. Das alles wurde durch diese Furcht ausgelöst. Deswegen schmeißt Gott Leute mit Angst in einen Topf mit Mördern. Und deswegen hasst Gott Furcht. Deswegen ist Furcht ein Geist aus der Hölle, der uns in Knechtschaft hält. Deswegen müssen wir irgendwie sehen, dass wir unsere Furcht loswerden. Weil wir wollen Gott gefallen und wir können Gott nur gefallen, wenn wir Glauben haben. Ja. Verstockt euch, darum, wenn der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung oder des Tests oder der Prüfung in der Wüste. Wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Fast alle meiner Schüler wissen, all ihre Leistung oder all mein Lob, was ich ihnen gebe, ist nicht viel wert, erst wenn sie die Prüfung bestanden haben, wenn sie die Klassenarbeit geschafft haben, wenn die Note auf dem Zeugnis steht, dann können sie sich erst davon was kaufen. Ja. Alles, was wir tun, wird getestet oder geprüft werden. Paulus schreibt das auch mehrere Male. Ja, wir finden das überall in der Bibel. Das ist eine Sache, rumzulaufen und Schriftstellen zu proklamieren und zu sagen, ich habe Glauben. Aber ob du wirklich Glauben hast oder ob es nur Hoffnung ist, das wird sich dann am Tag der Prüfung zeigen. So wie Gott das hier nennt. Gott nennt das den Tag der Versuchung, oder man kann das genauso mit Prüfung, Test übersetzen. Den Tag des Tests. Und Gott hat anscheinend diesen Tag festgesetzt, um die Herzen dieser ganzen Generation zu testen. Und das Ergebnis ist, bis auf 4 Leute sind alle durchgefallen. Und im Gegenteil, es war nicht nur so, dass sie alle durchgefallen sind. Gott sagt so, die haben mich 40 Jahre lang provoziert. Gott hat ihnen 40 Jahre gegeben, um zu lernen. 40 Jahre gewartet, dass sich ihr Herz verändert. Das ist ziemlich lange. Ne? So viel Zeit geben wir den Schülern nicht. Ja, es ist wirklich eine lange Zeit. Es ist ein halbes Leben heute ungefähr. Und das Krasse bei denen ist, sie haben wirklich mehr Wunder gesehen als wir. Sie haben viel mehr Wunder erlebt. Und für die war es auch keine Frage, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott. Sie mussten nur mal kurz mit Sünde vor die Bundeslade laufen und dann haben sie sehr schnell gespürt am eigenen Leib, dass es Gott gibt. Die waren dann nämlich tot. Ja, so das war keine Frage. Selbst die Heiden wussten, wir kommen dem Ding nicht zu nah, weil dann geht manchmal ein Feuer von außen und das frisst uns alle auf, so. Und die haben da einen Gott in der Mitte. Es gibt tatsächlich Verse in der Bibel, wo deutlich gesagt wird, dass die ganzen Heiden wussten, dass da ein Volk ist, was durch die Wüste zieht, wo ein Gott in ihrer Mitte ist, dem sie lieber nicht zu nahe kommen. Das war keine Frage, gibt es Gott oder gibt es nicht. Die wusste alles, es gibt Gott. Trotzdem hat das nichts in ihren Herzen bewegt. Die wussten alle, dieser Gott kann Wunder tun. Das glaubt ja heute nicht mal die Hälfte der Christenheit. Ja? Aber die wussten das alle. Trotzdem, dass sie das nicht nur wussten, dass sie das am eigenen Leib erlebt haben, haben all diese Wunder ihr Herz nicht verändert. Das erinnert mich so ein bisschen an unsere Situation. Ja? So, wir haben in den letzten 3 Jahren so viel Zeug hier erlebt, dass es für die meisten auch keine Frage mehr ist. So, ne? Wir kennen uns untereinander, die 3 Jahre hier sind ja selber und jeder weiß, wie sich der andere verändert hat. Jeder hat gesehen, wie hier der andere irgendwann irgendwo von Dämonen frei wurde und wie danach sein Leben völlig anders war. Und für die meisten hier ist es überhaupt keine Frage, dass Gott sowas machen kann. Die Frage, die wir uns dann aber stellen müssen, ist, wieso haben wir immer noch Unglauben? Und wieso haben wir immer noch Furcht? Und wieso erkennen wir immer noch nicht, dass das so schwierig ist? Und wie viel Zeit gibt Gott uns, bis der Tag der Versuchung kommt? Paulus schreibt über den Tag der Versuchung in Epheser 6. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt. Oh, nee, Moment. Was ist das? Ja, da kommt dieses Ganze mit der Waffenrüstung und so. Und dann steht hier weiter. Nee, steht hier nicht. Wo ist denn das?
6,11. Da steht das 6,11.
Nee, da steht es nicht. Ah, Vers 13, sorry. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt und euch behaupten könnt. Ja? Gott wird dem Teufel erlauben, so wie er es bei Petrus erlaubt hat, uns zu prüfen. Ein Tag der Versuchung. Ja? Jesus sagt zu Petrus, Satan hat begehrt, dich zu sichten wie den Weizen. Wenn du aber zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Und Jesus erlaubt das. Ja, Gott hat natürlich die Kontrolle über den Teufel. Gott erlaubt das. Weil je mehr wir unseren Mund aufreißen, umso mehr wird der Teufel auch sagen, komm, Gott, lass mich den mal wirklich prüfen, ob der wirklich so ist, wie was er behauptet. Ja. Gott hat es bei Hiob erlaubt. Gott hat es bei dem Volk Israel erlaubt. Gott hat es bei Petrus erlaubt. Und Paulus sagt, dass das bei uns auch so sein wird, so einen Tag geben wird, wo wir uns behaupten müssen. Ja, die Schüler wissen das, ohne Prüfung, ohne einen Test, ohne irgendeine Bestätigung sind die meisten Dinge nichts wert. Gott gibt uns aber, oder zumindest dem Volk Israel gab er 40 Jahre Lernzeit, wo sie lernen konnten und wo sie Fehler machen konnten. Ja, aber die Frage ist, lernen wir wirklich? Gehen wir voran oder bleiben wir 40 Jahre auf der Stelle stehen? Schlagen wir uns nach 10 Jahren, haben wir immer noch die gleichen Probleme in unserem Herzen wie früher, wie als wir gerade Christ wurden, oder sind wir ein Stück weitergekommen? Und wenn wir nicht ein Stück weitergekommen sind, dann hat sich unser Herz kein Stückchen verändert, weil Jesus sagt, das kommt alles aus dem Herzen. Und dann haben wir wirklich ein Problem, dann sollten wir uns die Alarmglocken angehen. Dann sollten wir irgendwas tun. Ja. Viele, die hier bei uns fest in der Gemeinde sind, meine, wir haben ja keine Liste, aber die meisten, wenn ich hier so gucke, die von Anfang an dabei sind, die habe ich schon hier irgendwann mal vorne heulen gesehen und Buße gesehen, wie sie Buße getan haben über ihre Sünden. Ja. Also es gibt auch hier eine Menge Leute, die habe ich noch nie Buße tun gesehen. So, ja. Und die sind immer da, oder so, ich weiß es nicht. So, wahrscheinlich haben die keine Sünden. Ich bin ein bisschen gemein, ich weiß, aber, ja. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünden, so belügen wir uns. Und ja, im 1. Johannes, das haben wir Donnerstag gehört, wir haben dann Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen, wenn wir im Licht leben, wenn wir unsere Sünden bekennen. Das ist die Art und Weise, wie man hier in der Gemeinde Gemeinschaft hat. Indem man den anderen sagt, dass man nicht so toll ist, wie alle über ihn denken. Ja. Und Buße ist der Haupt- oder der erste Weg, wie eine Herzensveränderung überhaupt passieren kann. Das ist nur der erste Schritt, da kommt noch mehr, aber Buße ist der erste Weg. Und wenn wir noch nicht mal den, wenn wir zu stolz sind, uns vor der Gemeinde, vor unseren Brüdern und Schwestern zu demütigen, ey, sorry, dann werden wir den Test nicht bestehen. Dann werden wir unsere Angst nie loswerden und wir werden nie Glauben kriegen. Das ist einfach so. Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr werdet das ja selber erleben, ob ihr mir glaubt oder nicht. Da wurde ich zornig über jenes Geschlecht. 40 Jahre lang hat Gott Geduld, 40 Jahre haben sie ihn ständig provoziert und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt. Gott sagt deutlich, das hat alles mit dem Herzen zu tun. Ihr Herz ist nie von Furcht frei geworden. Sie haben nie glauben, sie haben nie verstanden, wie Gott wirklich ist. Für sie war Gott immer dieser gefährliche Typ, ja, der Feuer vom Himmel geschmissen hat und der ihre Kinder zum Raub gegeben hat und der sie in der Wüste irgendwie umbringen wollten. Das war der Gott für sie. Ja. Und Gott war für Mose, Josua, Kaleb war Gott genau das Gegenteil. Gott war immer der, der noch gnädig ist. Und Gott wollte das Volk mehrmals vernichten und nur wegen Mose, weil Mose Fürbitte getan hat, ließ Gott sich immer wieder erweichen. Und Gott war gnädig und gnädig und gnädig und gnädig 40 Jahre lang. So, aber anscheinend war ich bei Gott irgendwann Schluss drin. Sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollten nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Gott nennt dieses ein böses, ungläubiges Herz. Damit meint Gott Furcht, damit meint Gott Unglaube, Selbstmitleid, Mord, Anklage, Rebellion. Das ist ein böses, ungläubiges Herz. Ja. So, falls irgendjemand gedacht hat, ich kann mit Furcht leben, ich brauche nichts dagegen zu tun, du lagst bis jetzt völlig falsch. Und wahrscheinlich hast du so ein Herz, das böse ist und ungläubig. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und Vers 19, wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Und wir können Unglauben, für Unglauben können wir genauso gut Furcht einfügen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihrer Furcht. Das ist sowas von deutlich durch diese paar Verse, es gibt noch mehr. Aber durch diese paar Verse, die ich heute rausgesucht habe, ja, was seid ihr so voller Furcht? Habt ihr keinen Glauben? Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, es ist die ganze Zeit entweder Furcht oder Glaube. Solange wir Furcht haben, werden wir Gott provozieren. Das ist die Wahrheit. Was wichtig ist zu wissen, vielleicht habt ihr Furcht und ihr wollt schon seit einem, zwei Jahren, ihr wisst das schon längst. Okay, Furcht ist von unten, sagt die Bibel. Furcht ist ein Geist der Knechtschaft, ne, durch den der Teufel mich manipuliert. Das will ich nicht haben. Die Frage ist, nicht so sehr, ob ihr jetzt noch Furcht habt oder nicht. Die Frage ist, wie ist eure Haltung, eure Einstellung gegenüber der Furcht, wenn die Furcht sich zeigt? Ist Furcht für euch etwas geworden, mit dem ihr euch angefreundet habt? Ein notwendiges Übel in eurem Leben, mit dem ihr euch irgendwie arrangiert habt? Ja, okay, ich habe halt diese Furcht. Vielleicht drückt Gott irgendwann mal schwingt Gott mal seinen Zauberstab und zaubert die weg bei mir. Aber ich, keine Ahnung, die ist halt da. Okay, wenn ihr so eine Haltung habt, werdet ihr sie nie loswerden. Weil in Wirklichkeit geht ihr zusammen mit der Furcht. Wenn ihr euch mit der Furcht irgendwie arrangiert habt, dann habt ihr euch mit einem der Hauptfeinde Gottes abgefunden oder einen Friedensvertrag gemacht. Wie können zwei einen Weg gehen, es sei denn, sie stimmen überein? Wenn du aber genau weißt, dass du Furcht hast und du willst sie loswerden und es klappt noch nicht, weil du bist sie noch nicht losgeworden oder noch nicht ganz, aber du wehrst dich jedes Mal, wenn es dir bewusst wird, dagegen und du bekennst das Gott jedes Mal Und wenn ein Gedanken der Angst kommt, fängst du an, aktiv zu sein, dich dagegen zu wehren. Dann bist du auf einem guten Weg. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in 1, 2, 5 Jahren vielleicht völlig frei von Furcht bist. Gott fing vor 3 Jahren an, mich dies zu lehren. Gott sagte mir damals, dass ich jeden einzelnen Gedanken der Furcht gefangen nehmen muss. Psalm 110, Vers 5. Denn wir nehmen jeden Gedanken gefangen, ja, der mit Christus nicht übereinstimmt. Und Furcht stimmt überhaupt nicht mit Christus überein. Wenn ich voller Furcht bin, kann ich Gott nicht gefallen, weil ich absolut keinen Glauben habe. Und ich muss glauben, um Gott zu gefallen. Ja. Die Frage ist, und das hat natürlich nicht immer geklappt. Ich habe wahrscheinlich immer noch 50 Gedanken der Furcht pro Tag. Weiß ich nicht. Aber sobald ich das merke, wehre ich mich dagegen. Und ich habe vor 3 Jahren damit angefangen. Und ich habe jetzt wirklich viel weniger Angst als vor 3 Jahren. Ich bin noch nicht komplett von Angst frei. Lukas 1, kommt mir gerade in den Sinn. Vers 74. Da prophezeit Zacharias, als nachdem sein Sohn geboren wurde und er wieder reden kann, da prophezeit er von Jesus. Ja, und da sagt er, dass Jesus gekommen ist, unter anderem, Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde werden, ihm dienen ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Oh, das ist einer der Gründe, warum Jesus gestorben ist. Wir haben das schon aus Hebräer 2, Vers 15 gelesen. Dass Jesus gekommen ist, uns von der Todesfurcht zu befreien, durch die wir alle manipuliert werden vom Teufel. Hier steht es nochmal. Jesus ist gekommen, dass wir ihm dienen ohne Furcht, alle Tage in Gerechtigkeit und Heiligkeit unseres Lebens. Alle Tage unseres Lebens, ohne Furcht. Ja. Es wird nie passieren, wenn wir irgendwo mit Angst einen Friedensvertrag geschlossen haben oder mit der Angst uns irgendwie abgefunden haben, dass sie ein Teil von unserem Leben ist. Der allererste Schritt ist, dass du bekennst, dass du einsiehst, Angst ist von unten, aus der Hölle. Das zweite ist, dass du bereit bist, das zu bekennen. Das dritte ist, dass du anfängst, dass du eine Entscheidung triffst, ich will das hassen, weil Gott hasst das auch. Ich will das nicht lieben. Ich möchte nicht das lieben, was Gott hasst. Ich will nicht mehr eins damit sein. Ich will mich nicht mehr damit abfinden, dass das irgendwie zu meinem Leben gehört. Ich will anfangen, mich dagegen zu wehren. Und wenn du das noch nie getan hast, dann wird das verdammt schwer am Anfang oder ungewohnt. Und das ist nicht schlimm. Vielleicht klappt es nur einmal von 10 Mal. 10 Mal versagst du am Tag und einmal klappt es. Dann freu dich über das eine Mal, wo Gott dir weil Gott hat dir für einmal Gnade gegeben. Vielleicht gibt er dir übermorgen für 2-mal Gnade. Ja. Aber Gott guckt zuallererst, wie ist deine Haltung gegenüber der Furcht? Wenn dir Furcht egal ist oder wenn das etwas ist, mit dem du leben kannst, gut, dann hast du dich damit eins gemacht, dann hast du das nicht. Gott hasst das aber. Du gehst dann auf einem Weg mit diesem Typen namens Furcht. Ja. Das ist, ich erlebe das immer wieder. Okay, Freitag, vorgestern, ne, ist mein Sohn die Treppe runtergeknallt bei meinen Schwiegereltern. Die ist ziemlich steil, so die ganze Treppe. Und es war eine Familienfeier und natürlich kamen alle an. Die waren alle nicht in unserer Gemeinde. Und meinten Krankenhaus und so weiter und hast du nicht gesehen. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie wusste ich, dass ihm nichts passiert ist. Er hat natürlich geweint und so. Und er hatte eine Beule am Kopf. Ist auf den Kopf gefallen. Irgendwie am Ende. Ja, das war eine ziemlich steile Treppe, so eine Dachbodentreppe. Und es war meine Schuld übrigens. Ich habe Fußball geguckt und sollte gleichzeitig auf den Kleinen aufpassen. Und Fußball war spannender als auf den Kleinen aufpassen. So, okay, ich habe meine Lektion gelernt, glaube ich. Also Gott hat mich danach überführt. Generell, dass ich viele Dinge nicht ernst genug nehme. Das war meine Lektion, die ich gelernt habe. Aber wo ich das eingesehen hatte, ich wusste irgendwie instinktiv, es ist nichts passiert. Wahrscheinlich stand da unten ein Engel und hat ihn irgendwie aufgefangen oder Gott hat ihn danach sofort wieder heile gemacht. Am nächsten Tag war die Beule fast nicht mehr zu sehen. Ja, ich meine, hey, das sind 3 Meter oder so, die da runtergeknallt sind. Heute ist die Beule gar nicht mehr zu sehen. Da war nur noch, also gestern war noch ein ganz bisschen so, konnte man schon kaum erkennen. Und dem ist natürlich ist nichts passiert. Aber alle möglichen Leute kamen und haben meiner Frau natürlich erzählt, was alles passieren könnte. Wenn er jetzt eine Gehirnerschütterung hat und einschläft mit der Gehirnerschütterung, dann ist es eine Blutung hier, dann könnte er behindert werden. Ja? Und solche Sprüche kamen dann. Und weil ich das jetzt schon, weil ich jetzt schon so langsam ein bisschen Übung habe in dieser Sache, war mir sofort klar, so okay, so das geht hier gar nicht. Und das ist alles vom Teufel, diese Gedanken. Die Leute wissen das nicht, aber es ist so. Ja. Und ich habe sofort Autorität genommen über meinen Sohn, über meine Frau und innerlich, ich habe nichts von dem angenommen und nicht eine Sekunde lang überlegt, ob das sein könnte. Und wenn ich wahrscheinlich eine Sekunde lang überlegt hätte, ob das wirklich so sein könnte, was sie da sagen, dann hätte ich wahrscheinlich die Furcht reingelassen. Ja. Und dann wäre wahrscheinlich auch alles Mögliche passiert und wir sind nicht ins Krankenhaus gefahren. So. Der war nach einer Stunde wieder, weniger als einer Stunde, war er wieder ganz so genauso normal wie früher. Er hatte natürlich auch, mein Sohn war auch voller Furcht. Das mussten wir auch erstmal rausschmeißen. Aber danach war er völlig normal. Ja, wir müssen uns wehren dagegen. Und wenn wir uns einfach so damit abfinden oder uns dem ausliefern, wenn wir passiv sind, ich habe aus Römer 6 den Vers gelesen, wisst ihr nicht, wem ihr euch hingebt, dessen Sklaven werdet ihr. Und ich gebe mich dann dem Feind hin oder dem Geist der Furcht hin, wenn ich aufhöre, mich dagegen zu wehren. Ja. Es ist nicht so schlimm, wenn du versagst oder wenn das mal nicht klappt. Schlimm ist es, das Schlimmste ist, wenn du dich damit abfindest, wenn du aufgibst, dich dagegen zu wehren, weil dann bist du in Passivität reingekommen, du hast die Tür deines Herzens weit aufgemacht und der Teufel feiert Tag der offenen Tür bei dir. Der Geist mit seinen Geistern der Furcht und Knechtschaft. Das ist entscheidend. Ja. Es ist nicht so entscheidend, dass du fällst oder dass es mal nicht klappt. Das wird passieren, klar, kann ich jetzt schon sagen. Vor allem, wenn du ein Leben lang einen anderen Lebensstil gewohnt bist oder wenn du von klein auf gewohnt warst, mit deinem Kumpel Furcht zusammen zu leben in deinem Gehirn. Ja, natürlich ist das ungewohnt und eine Anstrengung. Aber Gott wird dir die Gnade geben. Viel wichtiger ist, wie ist deine Haltung? Finde ich mich damit ab oder fange ich wirklich an, das zu hassen, was Gott hasst? Gott muss Furcht hassen. Warum? Weil Furcht hat sehr viele Leute umgebracht. Furcht klagt Gott und alle möglichen Leute an. Furcht hat eine Menge Verletzungen in die Welt gebracht. Deswegen muss Gott sowas hassen. Jeder, der Kinder liebt, das sind hoffentlich die meisten hier, der wird Dinge hassen, die den Kindern schaden. Das ist ganz normal, oder? Das ist ganz logischer Menschenverstand. Wenn ihr Kinder liebt, dann hasst ihr es, wenn Kinder missbraucht werden. Ihr hasst das. Das ist ganz normal, das ist logisch, oder? Wenn ihr Tiere liebt, dann hasst ihr Menschen, die Tiere quälen oder Dinge, die wollt ihr nicht, dass sie passieren. Das ist bei Gott genauso. Das ist der Grund, warum Gott Sünde hasst. Wenn Gott Menschen liebt, dann muss Gott das hassen, was die Menschen kaputt macht. Und Furcht ist keine harmlose Sache, das ist ein Geist, der uns in Knechtschaft bringt, durch den der Teufel uns manipuliert. Der bewirkt, dass wir voller Unglauben sind, der bewirkt, dass wir Selbstmitleid kriegen, der bewirkt, dass wir voller Rebellion und Anklage und Mord sind und Bitterkeit. Und das wollen wir nicht. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jedem diese Offenbarung gibst, dass Furcht ein absolut ekelhafter Dämon ist, auf den wir keinen Bock haben. Und ich bitte dich, dass du das jedem, der das möchte, noch in dieser Woche oder nächsten Woche ihn klar machst, dass es nicht mehr lange dauert, dass die Leute eine Entscheidung treffen, dass sie sich nie wieder mit diesem Typen aus der Hölle anfreunden wollen. Vater, ich bitte dich, dass du das wirklich offenbarst, dass keine Mutter hier in diesem Raum mehr denkt, dass ein Gedanke der Angst um ihr Kind irgendwie gerechtfertigt wäre. Bitte mach es jeder Mutter klar, dass das aus der Hölle ist, dass du niemals damit du übereinstimmen wirst. Mach es jedem Vater klar und jedem anderen klar, dass du niemals Furcht als etwas Harmloses sehen wirst, sondern dass du es in einen Topf schmeißt mit Zauberern, Götzendienern und Mördern. Gott, und vergib uns, dass wir das nicht geglaubt haben, dass wir das nicht sehen, wie ekelhaft ein Herz voller Furcht ist. Vergib uns, dass wir nicht geglaubt haben, dass wir mit Freimütigkeit wegen dem Blut deines Sohnes vor dein Angesicht treten können. Vergib uns, wo wir uns gefürchtet haben, in dein Angesicht zu treten. Vergib uns, wo wir gezweifelt haben, dass du Gefallen an uns hast. Wir wollen glauben, dass du dich über uns freust, wenn wir mit dem Blut deines Sohnes in deine Gegenwart treten. Danke, dass du dich jetzt über jeden freust, der glaubt, dass er mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade treten darf. Danke, dass du dich über einen Sünder, der Buße tust, freust. Danke, dass wir das glauben dürfen. Und du bist gestorben, damit wir von Furcht frei werden, alle Tage unseres Lebens. Und du siehst allen Unglauben, den wir haben, der in dieser Gemeinde vorhanden ist, Gott. Du hast es in den letzten Wochen uns sehr deutlich gezeigt, dass hier sehr viel Unglauben ist. Und wenn dein Wort die Wahrheit ist, dann ist dieser Unglaube deswegen da, weil wir so voller Furcht sind und weil wir uns geweigert haben, wirklich konsequent gegen alle Furcht vorzugehen. Vergib uns dafür, Vater, dass wir uns mit der Furcht arrangiert haben, dass wir die Furcht als etwas Alltägliches akzeptiert haben, als etwas Normales. Wir bekennen dir, dass wir wollen glauben, dass Furcht ein Geist ist, der nicht von dir kommt. Und wir haben keinen Bock mehr auf diese Knechtschaft. Und wir danken dir, dass du extra deswegen hier hingekommen bist, um uns davon frei zu machen. Jesus, da gibt es überhaupt keine Zweifel dran. Keiner hier muss sich fragen, will Gott mich frei machen davon oder nicht? Natürlich will Gott das. Keiner muss sich das fragen. Wir brauchen keine Zweifel haben. Du bist extra dafür gestorben, dass wir frei werden davon. Danke. Danke, dass du uns einen anderen Geist gibst. Ich bitte dich, dass du jeden überführst und jedem zeigst, was er zu tun hat. Dass du jedem die ersten Schritte zeigst, um von Furcht frei zu werden. Vergib allen Leuten, die in Passivität gefangen sind. Ich bete um Befreiung jetzt für alle Leute, die in Passivität gelandet sind. Vergib ihnen, Jesus. Ich erlasse ihnen ihre Sünde. Vergib ihnen. Ich nehme Autorität über jeden Geist der Passivität. Okay, steht mal bitte alle auf. Ich weiß natürlich nicht, wer mit meinem Gebet übereinstimmt oder nicht. Aber Gott weiß das. Und für mich ist das auch nicht so wichtig. Für Gott ist das wichtig. Wenn ihr mit dem, was ich hier bete, übereinstimmt, dann wird Gott auf meinen Glauben hin mein Gebet erhören. Ja. Wenn ihr nicht mit dem Herzen übereinstimmt, kein Problem. Aber dann betrifft dieses Gebet auch euch nicht. Vater im Himmel, wir tun Buße für jegliche Passivität. Vergib uns, dass wir uns hingegeben haben und zu Sklaven des Teufels geworden sind. Ich bitte dich, dass du jedem zeigst, in welchem Lebensbereich das bei ihm der Fall ist. Wir tun Buße darüber. Vergib uns, Gott. Vergib uns. Ich erlasse allen, denen das Leid tut, ihre Sünde in diesem Bereich. In Jesu Namen. Ich nehme Autorität über jeden Geist der Passivität und befehle dir, dass du gehen musst, dass du die Leute jetzt verlassen musst. In Jesu Namen. Wir wollen dich nicht. Ein Feuer geht von Gottes Thron her und verbrennt jetzt alle Feinde. In Jesu Namen. Und ich entscheide mich, Passivität zu einem meiner Feinde zu machen, weil es Gottes Feind ist. In Jesu Namen. Ich habe nichts mit Passivität gemeinsam. Ich habe nichts mit Furcht gemeinsam. Jesus, vergib uns, dass wir Furcht reingelassen haben. Und wir wollen keinen Zentimeter mehr auf dem Weg mit Furcht gemeinsam gehen. Vergib uns, dass wir es als etwas akzeptiert haben, was normal ist. Furcht ist nicht normal. Ich glaube ab jetzt, dass Furcht aus der Hölle kommt. Vergib mir, Herr, für alle meine Furcht. Ich befehle jedem Geist die Furcht, dass er das Volk Gottes verlässt. Bei jedem, der Buße getan hat, hast du kein Recht mehr zu sein. Und du musst jetzt gehen in Jesu Namen. Das Feuer Gottes verzehrt dich in Jesu Namen. Vater, ich erlasse allen, die mit eingestimmt haben, ihre Sünden bezüglich Furcht und Passivität. Danke für deine Vergebung, danke für dein Blut. Danke für dein Blut, das uns jetzt bedeckt. Danke, dass du jetzt Gefallen an uns hast, Gott. Dass du Gefallen an uns hast jetzt. Dass wir jetzt mit Kühnheit vor deinen Gnadenthron treten dürfen. Danke, dass du dich um uns freust. Danke, dass du tatsächlich jetzt hier bei uns bist. Wir sehen dich, den Unsichtbaren, so als ob du da bist. Danke, Jesus, dass du hier bist.